Das Musikmagazin Taktlos auf BR Klassik mit Gedanken zur Musikpädagogik. Wie ist denn das mit der starken Spitze? Können wir uns die Förderung Hochbegabter aus öffentlichen Mitteln überhaupt noch leisten? Herr von Gutzeit.
An mich ging diese Frage.
Eigentlich in die Runde, aber jetzt frage ich mal Sie.
Na, natürlich können wir uns das leisten. Der Kreis ist ja nicht so groß und die Kosten sind überschaubar. Das ist nur eine Frage der Entscheidung, ob man das politisch will oder nicht. Wir müssen es uns leisten, weil natürlich die Zukunft der Musikkultur auch von denen, weiß Gott nicht nur, aber auch von denen abhängt.
Was leisten Sponsoren, Stiftungen in diesem Feld?
Oh, sehr viel. Es gibt so viele sehr, sehr engagierte Menschen, denen das großen Spaß macht, die jungen Talente zu fördern, die Riesenfreude daran haben, die beim Wachsen zu beobachten, die sich mit den jungen Leuten identifizieren, weil sie so enorm engagiert sind, weil sie was machen wollen aus sich, weil sie nichts mit null Bock im Sinn haben und die lange, lange verfolgen. Also ohne diese Sponsoren und die Anreize, die deren Preise stiften, wäre diese ganze Landschaft sehr viel ärmer.
Aber darf man das den Privaten überlassen? Wären da nicht wirklich eigentlich unsere staatlichen, unsere öffentlichen Gelder auch als zuverlässigere Quellen verpflichtet, an der Stelle mehr zu bieten und zu investieren?
Naja, es ist ja nicht so, dass der Staat nichts tut. Also wir haben eine Vielzahl von Musikhochschulen in Deutschland, die fast alle inzwischen solche Institutionen für die Förderung ganz junger Begabungen eingerichtet haben und dafür auch Geld ausgeben. Ich glaube, was wir vor allen Dingen brauchen, sind noch Spritzen, um den jungen Leuten die Dinge leichter zu machen, denn die haben oft riesige Ausgaben. Also wenn man das mit der Sportförderung vergleicht, dann ist das Faktor 1 zu 30 oder so ähnlich. Aber dann vor allen Dingen sich um die Basis zu kümmern.
Und auch für die Basis möchte ich einbringen, sind wir sehr dankbar, dass es mittlerweile auch dort Sponsoren gibt, die selbst bemüht sind, diese Basis zu unterstützen. Es gibt viele Projekte in Deutschland mittlerweile auch im Bereich der vorschulischen musikalischen Bildung, sei es durch die Ausstattung von Kindergärten mit Instrumenten oder wir erleben es in Bremen auch, dass wir Drittmittel haben einwerben können, um Erzieherinnen und Erzieher fort- und weiterzubilden im Bereich der musikalischen Bildung. Dafür sind wir sehr dankbar. Das sind Impulse, die zunächst kommen, wo staatliche Initiativen noch gar nicht begonnen haben, so etwas überhaupt zu tun.
Da gibt es demnächst eine Fachtagung, an der du, Barbara Stiller, auch als Referentin tätig bist. Das macht, glaube ich, der Bayerische Musikrat.
Ja, das stimmt. Ende April, das letzte Aprilwochenende in der Musikakademie Hammelburg hier in Bayern zum Thema Musik im Vorschulalter. Eine Tagung, die sowohl die frühe musikalische Bildung der Kinder als auch die Ausbildung derjenigen, die mit diesen Kindern arbeiten, in den Blick nimmt.
Findet diese Ausbildung flächendeckend verantwortungsbewusst und qualitätsbewusst statt?
Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube schon, dass man sagen kann, dass an den Musikschulen diese Ausbildung sehr verantwortungsvoll wahrgenommen wird, dass auch die Nahtstellen, die entstehen oder entstanden sind zwischen der Arbeit der Musikschulen und der Arbeit der Hochschule, so nach und nach gestopft werden. Es gibt immer mehr zunehmend intensive Zusammenarbeit zwischen den Hochschulen, sowohl was die elementare Arbeit anbelangt, als auch was die Hochbegabtenförderung anbelangt. Es gibt nicht mehr nur noch die Pre-Colleges, die letztendlich ein vorgezogenes Hochschulstudium beginnen, sondern es gibt vielfach auch Zusammenarbeit, dass Jugendliche die Möglichkeit haben, bestimmte Fächer in der Hochschule zu bekommen, die anderen Fächer dann weiter in der Musikschule, sodass dort Vernetzungen stattfinden, die, glaube ich, für die Zukunft von ganz großer Wichtigkeit sind. Das Problem, was wir zunehmend haben, ist natürlich, dass den Musikschulen, die ihren Part ganz zweifellos in diesem ganzen Konzert zu spielen haben, zunehmend mit weniger Finanzmitteln ausgestattet sind, aber gleichzeitig ihnen zusätzliche Aufgaben zugemutet werden. Und das führt dazu, dass oft wir an unsere Grenzen stoßen, die auch teilweise überschreiten und nicht mehr wissen, wie wir alle diese Dinge in der notwendigen Qualität durchführen können, wie sie erforderlich ist.
Und zu diesen oftmals finanziellen Problemen kommen meines Erachtens auch noch Probleme der Zuständigkeiten, in dem ja dieser ganze vorschulische Bereich den Familien- und Sozialministerien in der Regel zugeordnet ist, die Musikschulen, Bildung, Kultus unterschiedlich je nach Bundesland und die Hochschulen wieder Bildung und Wissenschaft. Und das ist mittlerweile eine sehr komplexe Troika an Zuständigkeitsbereichen, die in diesem Bereich kooperieren muss und sich da auch meines Erachtens bestmöglich bemüht. Aber es ist schwierig.
Ja, da sitzen sehr viele Ministerialrätinnen und Ministerialräte in unterschiedlichen Häusern, die möglicherweise gar nicht so gute Kommunikationsmöglichkeit haben. Ich frag mal nur kurz noch, wie sieht's in den Wüsten aus? Hauptschule, Realschule. Ich weiß, in Bayern gibt's jetzt ein feines Modell, das heißt Klasse Impuls. Es wurde in Nürnberg entwickelt, übrigens an einer erziehungswissenschaftlichen Hochschule. Und das hat jetzt alle Mühe, Kooperationspartner zu finden und sich auszubreiten, obwohl es wirklich prima funktioniert. Aber Frage in die Runde, wo sind da die Macken und was kann man tun?
Ich denke, wenn wir jetzt über die Hauptschule sprechen, dann entfernen wir uns sehr weit von der Suche nach Hochbegabung. Im musikalischen Bereich ist das eher nicht die Regel und eher selten, dass überhaupt Kinder von Hauptschulen sich mit Musik beschäftigen. Gleichwohl lohnt es sich und macht es Sinn, dort zu suchen. Wir haben bei uns in Essen ein Projekt, das heißt Jamtrack. Das ist ein rollendes Tonstudio und ein Übungsraum, der in soziale Brennpunkte fährt und versucht, Jugendliche zum Musikmachen zu bringen. Und die Evaluation, die im Augenblick gerade über dieses Projekt gemacht wird, wird uns bescheinigen, dass der Effekt sehr groß ist, weil dort nämlich keine Sozialpädagogen arbeiten, sondern Musiker. Die Kollegen treten den jungen Menschen als Musiker gegenüber. Und ich glaube, auch da ist wichtig, dass das, was wir tun, wir mit Überzeugung tun und mit dem, was wir gelernt haben und das entsprechend weitergeben.
Auch da müssen die richtigen musikalischen Begabungen, sprich die Lehrenden, auch im richtigen Moment am richtigen Ort sein. Denn im Bereich des interkulturellen Musizierens gibt es auch in den Schulen, wo normalerweise sich weniger musikalische Hochbegabungen aufhalten, durchaus ganz besondere Begabungen, die möglicherweise einfach unentdeckt bleiben, weil es besondere musikalische Begabungen sind, die wir hier im Rahmen unserer klassischen Musikausbildung so noch gar nicht hinreichend unter die Lupe genommen haben und für uns entdeckt haben.
Wo liegen wir eigentlich mit unseren musikalischen Bildungsangeboten im internationalen Vergleich?
Reinhard, du reist viel durch die Gegend.
Es ist natürlich noch immer so, dass Deutschland ein Spitzenniveau hat. Allerdings, wenn ich zum Thema Hauptschule nochmal den österreichischen Vergleich sagen darf, hier gibt es Musikhauptschulen. Mhm. Der Begriff Hauptschule ist ein bisschen anders zu definieren. Da steht die Musik im Mittelpunkt der schulischen Ausbildung von Kindern und da kommen schon sehr engagierte Musiker raus. Es geht um das, was Christian de Witt die Zeit zur Verfügung stellen genannt hat und damit auch der Sache eine Wichtigkeit zu geben. Wenn man jetzt schaut, wo derzeit auch der Ansturm von Studenten an den Musikhochschulen herkommt, zum Beispiel in Asien, die laufen uns in mancher Hinsicht den Rang ab. Das darf man nicht verkennen, weil sie der Sache gesellschaftlich eine große Wichtigkeit gegeben haben. Also lange wird Deutschland die Vormachtstellung, die darin besteht, dass man so viele Orchester hat, dass man so viele Musikhochschulen hat, dass das Spitzenniveau so hoch ist, nicht halten können, wenn man sich über die Basis nicht genug Gedanken macht.
Also mehr Zeit für Musik. Und die nehmen wir uns jetzt noch am Schluss. Zeit für Live-Musik. Das war's für heute. Vielen Dank an unsere Gäste, die Musikpädagogikprofessorin Barbara Stiller, den Leiter der Folkwang Musikschule Essen und den Rektor der Universität Mozarteum Salzburg, Reinhard von Gutzeit.
Ja, vielen Dank auch an unser Team in der Sendetechnik, Markus Huber und Roland Böhm, Regie Christoph C. Stechbart, Redaktion Alexandra Maria Dielitz. Nachhören können Sie die Sendung wie immer unter www.nmz.de/taktlos als Podcast. Podcast.
Und nächstes Mal geht's am 4. April um das Spannungsfeld zwischen punktuellem Festivalglanz und kontinuierlicher musikalischer Grundversorgung durch unsere Orchester und Opernhäuser. Am Mikrofon verabschieden sich Marlene Reichert
und Theo Geißler mit perkussiven Klängen. Wir hören eine sehr klassische Schlussmusik.